KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Sendung vom KinoCast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris, hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Na, wir nehmen heute wieder nicht an unserem üblichen Tag auf, deswegen wissen wir jetzt leider noch nicht, wie heute Abend, ja, ihr hört richtig, wir nehmen Samstag auf, wie heute Abend das Spiel ausgegangen ist. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir da jetzt schon aufnehmen, dann hat das nicht so Einfluss auf unser Gemüt, das Spiel in positiver wie auch negativer Hinsicht und auf unsere Schlafqualität eventuell, dass wir dann, wenn wir Sonntagmorgen aufnehmen, dann eventuell zu müde sind, um hier die gewohnt sehr guten Filmkritiken, Zusammenfassungen für euch zu bringen. Deswegen nehmen wir schon mal am Samstag auf. Aber nichtsdestotrotz, wir waren zweimal im Kino und haben gesehen in der Sneak Preview den neuen Guy Ritchie-Film In the Grey. Und wir waren Mittwoch nochmal im Kino, wer mir auf Insta folgt, der hat es schon gesehen. Mandalorian und Grogu, der neue Star Wars-Film, haben wir in der Vorpremiere gesehen.
Ich glaube, der ist doch am Mittwoch 2D gestartet.
2D und OV? Ah, regulär gestartet? Ja, kann sein.
Ich glaube Mittwoch, weil wir hatten ihn ja auch nicht mehr in den Kinocharts mit, oder in der Kinoausstieg.
Stimmt, weil das mit reinzählt in den Donnerstag.
Ja.
Da waren wir drin und damit wir den in 2D schauen konnten, mussten wir extra 17:30 ins Kino, was ein bisschen challenging war, wegen der Arbeit und allem. Ja. Waren noch ein paar andere mit dabei. Dann haben wir natürlich die Kinocharts für euch. Ihr habt schon gehört, da ist jetzt Mandalorian und Grogu noch nicht dabei, sondern es ist ja immer die Vorwoche bis zu dem Mittwoch. Dann haben wir im Serienbereich, möchte der Chris mal über das Scrubs 2026er Reboot sprechen. Er hat nämlich die erste Staffel jetzt zu Ende geschaut. Soweit bin ich da noch nicht, aber ich bin auf einem guten Weg. Und ich habe auf Netflix eine Doku/Film geschaut. Der heißt The Crash, wenn junge Liebe toxisch wird, ist der deutsche Zusatztitel. Ja. Fangen wir mal an mit In the Grey. Wir befinden uns quasi, es gab ja mal so einen Film auf Netflix, irgendwie, ich glaube The Grey hieß der nur, der war irgendwie ziemlich schlecht. Das war einer von diesen, wo die AI das Skript geschrieben hat irgendwie und ich glaube während Corona war das auch, ist der produziert worden, damit überhaupt irgendwas kommt und naja, von dem reden wir nicht, sondern In the Grey ist ein neuer Guy Ritchie-Film. Guy Ritchie macht ja in letzter Zeit gefühlt sehr viel. Seitdem es bei ihm wieder ein bisschen besser läuft, seitdem er wieder ein bisschen bessere Wertungen auch bekommt. Ich denke da nur an die Serien, die er da so zuletzt hatte. Mobland zum Beispiel war ja großartig. Und dann hat er ja auch auf Netflix so eine Serie gehabt. Da weiß ich gerade nicht, wie die hieß. Jedenfalls, bei ihm läuft's und er macht jetzt anscheinend ziemlich viel. Also neben Serien auch Filme und so weiter. Solange wie die gut sind, kann er von mir aus weitermachen. Genau. Der eine Film, den er, ich glaube, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, der war, glaube ich, nicht so gut, aber ja. In the Grey mit Isaac Gonzalez in der Hauptrolle, Jake Gyllenhaal und Henry Cavill. Und auch noch mit dabei Carlos Bardem, das ist der Bruder von Javier Bardem. Rosamund Pike ist auch noch mit dabei. Und es geht darum, dass sich Jake Gyllenhaal, Henry Cavill und Isaac Gonzalez immer in so einer Art Grauzone bewegen. Deswegen heißt es In the Grey. Was machen sie in der Grauzone? Sie führen Aufträge aus für so eine große, also hier in dem Falle, in dem Film jetzt, weil wahrscheinlich machen sie sonst auch noch irgendwelche Sachen, aber hier in dem Film führen sie einen Auftrag aus für eine große Investmentfirma. Diese Investmentfirma hat 1 Milliarde in das Investment von einem Typen gesteckt und der hat da, war da wohl ein bisschen unlauter mit den Sachen und hat das Geld irgendwie beiseite geschafft und ja, die Investmentfirma, die hätte halt gerne ihr Geld wieder, was sie dem geliehen haben und er hat das aber alles in seinem weit verzweigten Firmengeflecht irgendwo untergebracht. Die Verluste sind irgendwie ausgewiesen und das kann ihm halt nicht so richtig nachgewiesen werden. Und gerade für solche Fälle, Hochfinanz über weltweit, über mehrere Kontinente und sowas, da sind nun gerade diese drei Personen hier, Isaac Gonzalez alias Rachel, Jake Gyllenhaal alias Bronco und Henry Cavill alias Sid, ist hier kein Faultier, sondern ja, einer, der die Muscles mit reinbringt. Und die sind halt angeheuert worden, um das Ganze aufzudecken. Und man sieht in so einer ersten Szene, da war, glaube ich, der Chris noch gar nicht im Kino, sieht man schon, wie jemand bei diesem Investment-Typen, der gespielt wird von Carlos Bardem, Manny Salazar heißt der im Film, wie der mit ihm schon ausgehandelt hat, dass er das Geld zurückbekommt und macht das alles schriftlich mit so einem Vertrag, fährt zum Flughafen und wird auf dem Weg zum Flughafen halt umgebracht von den Leibwächtern oder von der Spezialgarde da, von dem Salazar, von diesem Typen. Und man sieht schon, das wird offensichtlich nicht so einfach. Der hat ganz schöne Mittel. Dem gehört auch irgend so eine Insel. Das ist Teneriffa übrigens, wenn ich die Karte richtig gedeutet habe. Da ist der Film auch gedreht worden, zu größten Teilen. Und auf dieser Insel hat er alle mögliche Waffenpower, Manpower. Dem gehört da mehr oder weniger die Polizei. Wenn er da sagt, machen die alles. Und ja, Jake Gyllenhaal, Isaac Gonzalez, Henry Cavill, oder besser gesagt, erstmal Jake Gyllenhaal und Henry Cavill machen erstmal einen übelsten Plan. Fast so wie bei so einem Heist-Movie, wie sie halt auf die Insel draufkommen, welche Extraction Points es gibt, denn an irgendeinem Punkt muss halt Rachel auf die Insel und mit dem Bösewicht in Verhandlung treten, um möglichst viel Geld für die Investmentfirma wieder zurückzubekommen, weil sie bekommen natürlich auch anteilig Provision von dem, was sie zurückbekommen, deswegen ist auch in ihrem eigenen Interesse, dass sie mehr zurückbekommt. Und sie hat auch den Ruf in der Branche, dass sie das immer schafft, die komplette Forderung durchzusetzen. Also hier in dem Falle die komplette 1 Milliarde zurückzuholen. Da hat der Bösewicht natürlich überhaupt keinen Bock drauf, ihr das Geld zurückzugeben. Sieht auch gar nicht ein. Und so fangen sie halt dann mit einer perfiden Strategie, die sich halt eben in der Grauzone bewegt, an, seine ganzen Unternehmungen, die er weltweit hat, zu torpedieren. Werden irgendwelche Baustellen in Saudi-Arabien trockengelegt, da darf nicht mehr weitergebaut werden, Baustopp, was ihnen richtig viel Geld kostet. Dann eine Ölplattform wird mehr oder weniger stillgelegt, dass sie nichts mehr fördert und sie finden den Fehler nicht und alles solche Sachen. Und das kostet den Bösewicht halt Millionen von Euro und er ist dann halt irgendwann gesprächsbereit, weil sie dann natürlich auch rausfinden, wer steckt dahinter und trifft sich dann mit ihr und will ihr aber erstmal nur so 300 Millionen geben, das reicht ihr nicht. Er versucht sie trotzdem umzubringen. Also ich will mal nicht zu viel erzählen. Ich sag mal so, es schraubt sich dann noch immer weiter nach oben. Und wenn man denkt, oh okay, das ist komisch, jetzt ist jetzt irgendwie, war es das jetzt schon? Dann geht es nochmal richtig los, der Film. Und es ist leider, wie ich finde, nicht so ein ganz toller, top-notch Guy Ritchie-Film und Serie, wie ich sie so mag, so wo so richtig viel Gangster-Stuff drin ist, sondern hier wird einfach unheimlich viel, wie ich jetzt auch schon mich da schwer getan habe, hier wird auch unheimlich viel erklärt, muss auch dem Zuschauer viel erklärt werden. Es ist immer jemand, der irgendjemand anders was erklärt, damit die Zuschauer überhaupt mitkommen, was da jetzt gerade gemacht wird, welche Investmentfirma wie und was man da steuerlich und da und das und warum da und die Bauauflagen und das und das und das führt dann zu dem. Da muss halt unheimlich viel erklärt werden. Es ist halt nicht so eine, ich sag mal so eine Ghetto-Gangster-Geschichte oder irgend so eine Geschichte wie bei Mobland, wo es halt irgendwie so eine Gangsterfamilie gibt, wo die Krieg hat mit einer anderen Gangsterfamilie, was so ein bisschen schwarz-weiß ist, sondern hier ist halt wirklich sehr viel weltweites Geflecht, Wirtschaftskriminalität und Sabotage und sonst was. Und da muss halt unheimlich viel erklärt werden. Das macht es ein bisschen träger an manchen Stellen, aber dann wird man wieder entschädigt mit sehr guten Actionsequenzen, die gut gefilmt sind. Was mich nur überrascht hat, dass die Leute, die da zu Tode kommen, die haben ihm so gut wie überhaupt nichts bedeutet. Also irgendwie hat der Film das nicht geschafft, da irgendwie eine Beziehung gerade zu dem ganzen Team aufzubauen, finde ich. Also das heißt, wo dann welche zu Tode kommen und das ein bisschen dramatisch auch aufgebaut wird, dass alle so, oh nee, der und ach, dachte ich gerade, oh ja, pff, okay. Also hat offensichtlich der Film es nicht geschafft, bei mir irgendwie eine Beziehung mit den anderen Team-Members herzustellen, die da offensichtlich zu Tode kommen. Und ja, ansonsten, ja, Rosamund Pike spielt auch wieder ziemlich gut, aber war ein bisschen durchschaubar von Anfang an. Wen ich gut fand, war der Anwalt von dem Bösewicht, der Fisher Stevens, der heißt hier William Horowitz. Fand ich saugeil, wie der gespielt hat. Und das Team war auch cool. Ja, gut geplant, schöner Heist-Film oder mehrfacher Heist-Film, Action-Film. Ja. Was meinst du so?
Ich fand es ganz, ganz witzig, die Story an sich. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, mit den Leuten, die es leider dann nicht geschafft haben oder die keine Chance hatten oder die sich selbst geopfert haben, das war wirklich so ein, c'est la vie. Also es war so wirklich so ein bisschen wurscht einem, oder so, weil du halt nicht wirklich den Kontakt dazu hattest, also oder einfach dieses Mitfiebern dann noch groß. Du hattest halt deine Hauptcharaktere, du hattest das, was um Isaac Gonzalez dann aufgebaut war und alles, das hattest du. Aber die anderen, die waren viel zu blass. Das ist die hatten überhaupt keine Tiefe, die überhaupt keinen Tiefgang. Und das kann man sagen, ja, braucht's nicht immer. Also ich habe es tatsächlich auch nicht unbedingt gebraucht, weil wofür? Was hätte uns jetzt so ein bisschen Background-Story mitgegeben bei dem einen oder anderen? Ich hätte dem Film auch nichts gebracht. Also es wäre tatsächlich ein bisschen vergeudete Liebesmühe gewesen, weil die hatten wenig Screentime und haben sich halt mehr oder weniger fürs Team geopfert. Man könnte jetzt sagen, ja, okay, man hat sich halt einen fürs Team ausgegeben.
Ja, aber was man dann manchmal in solchen Filmen macht, so eine sogenannte Lagerfeuerszene, weißt du, wo die alle mal irgendwie zusammensitzen und irgendwie ein bisschen von früher erzählen und irgendwie, ja, der hat mich damals gerettet.
Rausgeflogen. Und es gab ja so eine Mini-Lagerfeuerszene mit dem Rückblick, mit diesem kurzen Rückblick, woher Isaac Gonzalez als Jake Gyllenhaal und Henry Cavill kennt. Aber auch das war ja echt ganz kurz gehalten. Alles danach eigentlich mehr Fragen wie davor. Deswegen, ja, so what? Also, schade. Hätte man das gemacht, wäre der Film eine Viertelstunde, 20 Minuten länger gewesen und dann wären wir in die 2 Stunden reingerutscht. Und das hätte es dann auch nicht gebraucht auf der anderen Seite. Und so war es, denke ich, mit knapp 100 Minuten, also 98 Minuten geht er ja. Eine absolut solide Nummer für einen Montagabend, für die Sneak, fand ich es tippitoppi. Hat eine coole Geschichte erzählt, hatte tolle Schauspieler. Also wir sind ja beide Fans von Isaac Gonzalez so ein bisschen. Also ich finde die wirklich schauspielerisch gut. Also auch in verschiedenen Rollen, wo man sie jetzt schon gesehen hat und was sie da schon alles gemacht hat. Deswegen find ich cool, Henry Cavill auch mal wieder so zu sehen und ja, Jake Gyllenhaal so als ungleiches Paar, die sich halt perfekt ergänzen. Und wie man dann halt aufräumt. Das ist so erstmal, wie kommt man denn die Sachen ran? Wie kommt man an solche Schwerverbrecher ran? Und das hat ja auch schon mal ganz gut dann funktioniert. Und ja, Guy Ritchie hat ja mit allen drei schon mal gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nee, das ist gerade nicht zuzuordnen. Wo war das?
In Codename Uncle hat Henry Cavill gespielt.
Den habe ich
verdrängt. Der Pakt hat Jake Gyllenhaal mitgespielt und Fountain of Youth war Isaac Gonzalez.
Ja, Fountain of Youth, den hatten wir ja letztens erst.
Ja, siehst du mal. Und deswegen, es ist ein schöner Heist-Film, der nicht eine ganz frische, neue, total Hammer-Idee mitbringt oder irgendwas, sondern er hat ist einfach eine komplett solide Nummer. Es tut keinem weh, der Film. Er macht Spaß, kann man in einen Rutsch anschauen. Der eignet sich auch wunderbar fürs Heimkino, der eignet sich für ein Kino-Date oder auch fürs Sommerkino, für Open-Air-Kino. Da würde ich den auch drin verorten sogar. Deswegen, eigentlich coole Sache. Auch wenn es, wie gesagt, inhaltlich nicht so zu tief geht.
Ich habe noch einen Hot-Take. Oh. Mein Hot-Take wäre, die beiden, Henry Cavill und Jake Gyllenhaal, die haben so eine gute Chemie gehabt hier, fand ich, auf der Leinwand. Mhm. Und Isaac Gonzalez hat da auch so gut dazu gepasst. Ich würde die beiden, Henry Cavill und Jake Gyllenhaal, gern in einem Miami Vice Remake, Reboot sehen, mit Isaac Gonzalez als deren Chefin.
Okay, wow. Das ist schon sehr konkret hier.
Ja, würde wahnsinnig gut passen. Ich meine, gut, Tubbs und Crockett war halt, einer war weiß, einer schwarz, so das ist, würde da nicht passen, aber ich finde, von der Chemie her hat das sehr, sehr gut gepasst bei den Zweien. Ja, deswegen hätte ich Bock drauf. Würde ich gucken, wenn die beiden da irgendwie ermitteln in Miami und irgendwas mit irgendwelchen, gegen irgendwelche Verbrecher oder sowas. Hätte ich echt Lust drauf, ja. Und ja. Isaac Gonzalez hat die beiden auch super im Griff gehabt und so, und die haben sich so schön auch für sie eingesetzt und es hat so gut funktioniert eigentlich. Ja. Hätte ich Bock drauf, aber wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Es wird ja, glaube ich, man arbeitet ja, glaube ich, gerade an einem Miami Vice Reboot, irgendwas, ein Film oder eine Serie, weiß ich. Habe ich letztens mal irgendwas gesehen. Naja, was geben wir denn so punktemäßig unserer Sneak Preview von In the Grey?
Tatsächlich, ich gebe ihm stolze 7,5 von 10, weil er mich gut unterhalten hat. Er hatte ein angenehmes Tempo. Es war nicht alles perfekt. Und ja, eigentlich 7, aber Isaac Gonzalez kriegt halt den halben Extrapunkt.
Okay, ich sehe gerade bei uns in der Gruppe ist wild durcheinander von 2 Punkten bis 9 Punkten. Ist natürlich sehr durchwachsen und noch durchwachsener ist die Weiterempfehlungsrate. Die liegt nämlich genau bei 50%. 9 Stimmen okay. Pro, 9 Stimmen Contra.
Ja, jetzt warte mal ab, jetzt gebe ich meine Stimme gleich hier noch ab, dann sieht das alles ganz anders aus. Mhm. Runde mal auf 8 und dann, so, was gibst du?
Ich kann nicht mehr, meine ist schon drin. Achso, 7, ich habe es gerade gesagt.
7.
Das okay, wenn ihr den 7. Film okay. gesehen habt, dürft ihr auch gerne bei kinocast.net in der Sneak Preview, in dem Sneak Preview Beitrag zu In the Grey, dürft ihr gerne auch eure Wertung abgeben. Und wie sieht es denn mit übermorgen aus? Ich würde mal sagen, morgen.
Das wäre dann die Sneak 1322 am 25.05. Der Tipp lautet, jede Familie hat ihr schwarzes Schaf.
Das Winchen. Winchen. ich habe schon mal getippt, obwohl diesmal bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte eher gedacht, das ist sowas wie, ich weiß nicht, irgendeine Familiengeschichte, wo dann irgendein ein Kind anfängt, irgendwie Musik zu spielen, irgendwie, was weiß ich, Punkmusik oder so in der Richtung, aber ich habe dann irgendwie nichts gefunden. Und ich habe dann getippt Zombies im Zoo, weil da geht es auch darum, dass das bei, sieht irgendwie ganz witzig aus, ist auch Leonine, der hat man jetzt gerade Leonine, glaube ich, in der Sneak Preview, also die sneaken auch gerne, ist ein Animationsfilm, wo es halt um irgendwie Tiere im Zoo geht, die sich nach und nach in Zombies verwandeln. Es könnte natürlich sein, wenn dann plötzlich so eine Tierfamilie ist, wo dann plötzlich ein Kind zum Zombie wird oder so, könnte ich mir denken. Hat zwar jetzt im Trailer das so noch nicht hergegeben, aber vielleicht. Der Cinepasti tippt schon wieder Good Boy, wir wollen nur dein Bestes. Ist das was mit einem Hund oder was ist denn da? Ich muss mal den Trailer gucken.
Der wird wie ein Hund gehalten oder sowas.
Ach Gottchen. Ah, das macht man doch nur beim WGT jetzt. Beim Wave and Gothic Treffen, was jetzt auch gerade stattfindet, dieses Wochenende. Übrigens saugeile Bands da auf dem Festival, würde ich auch gerne sehen, aber ich kann nicht WGT gehen, Pokalfinale und 0711, alles zusammen an einem Wochenende. Na gut, wir waren ja nochmal im Kino.
Ja.
Und haben uns den neuen Star Wars Film angeschaut, Mandalorian and Grogu. Das ist jetzt dein Part, erzähl mal, worum ging's da?
Jon Favreau bringt die Serie, die er 2019 mehr oder weniger geschaffen hat, nämlich The Mandalorian, bringt er jetzt endlich ins Kino in einem größeren Film, der über 2 Stunden und 12 Minuten geht. Regie Jon Favreau, Drehbuch Jon Favreau und Dave Filoni, also das Star Wars, in Anführungszeichen Mastermind, mit dabei. Und es geht eigentlich um einen richtig schönen Star Wars Film ohne Lichtschwerter. Die Geschichte vom Mandalorianer zusammen mit Grogu, also für viele auch Baby Yoda, warum auch immer. Aber ja, er hat halt einen Namen, er heißt Grogu. Und der Mandalorianer, gespielt von Pedro Pascal, sie sind unterwegs. Wer die Serie kennt, wer die Staffeln gesehen hat, weiß, worum es geht, so in etwa. Und auch darum geht es in diesem Film.
Aber muss man nicht gesehen haben.
Muss man nicht für den Film gesehen haben. Bietet sich aber halt an. Und
ja.
Wenn man überlegt, dass es jetzt über 6 Jahre her ist, dass auf dem Kinoleinwand ein Star Wars Film zu sehen war, ist es sehr, sehr schön, jetzt wieder ins Kino zu gehen für Star Wars, auch wenn es nicht anfängt mit
Noch keine Schriften, die in den Bildschirm reinlaufen.
Sondern einfach nur eine Schrift, die angezeigt wird, um kurz dann reinzuholen. Und du steigst direkt in die Action rein. Du siehst den Mando zusammen mit Grogu bei einem Auftrag, den er da zu erledigen hat. Du siehst AT-ATs, du siehst AT-STs, du siehst ganz arg vieles. Er ist nämlich dabei, und das ist das Schöne an diesem Film, er zeigt in den ersten 5 Minuten quasi den Trailer nochmal, er ist dabei, so alte Imperiale aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen. Im Namen der neuen Republik, die versucht, sich da zu etablieren.
Nazi-Kriegsverbrecher ausfindig machen.
Genau. Seine Auftraggeberin ist Sigourney Weaver in dem Fall, was ich glaube nicht nur ich sehr gefeiert habe, sondern was ganz viele sehr gefeiert haben, die eben jetzt auch ins Star Wars Museum reingerutscht ist mit dem schönen Namen Ward. Und er bekommt, oder Mando bekommt eben dann den Auftrag, einen Imperialen zu finden, von dem man kein Bild hat, was schon mal sehr spannend ist. Und sie schicken ihn.
Was sind das überhaupt für Pokémon-Karten, die da haben? Ja?
Das sind die Kopfgeldkarten. Die kennt man, wenn man die Serie gesehen hat, kennt man die. aber ja, und er macht sich dann auf den Weg, weil sein erster Stop, seine erste Quelle oder seine Anlaufstation sind Hutten. Und das ist natürlich so.
Das ist ja die Sidequest, ne?
Indirekte ja. Nachkommen von Jabba the Hutt waren das. Und die sagen so, wie sie halt sind, so, ja, schön, dass du da bist, ne? Aber bevor du unsere Infos kriegst, musst du das mal für uns machen. Und sie wollen dann, dass irgendwie der, oh Gott, was ist es jetzt zu ihnen, der Cousin, der Neffe oder sowas? Weil der Sohn ist, er soll den Sohn von Jabba the Hutt finden. Der verschollen ist, der gefangen halten wird. Und das macht er dann halt auch. Also er macht sich auf die Suche nach dem. Er wird unterstützt, ganz arg wichtig. Er wird unterstützt von einem wunderbaren Charakter, der, ich weiß nicht, ich glaube, der Erik kannte ihn nicht. Sepp Aurelius. Oder kennst du ihn? Sagt er dir was?
Der Pilot oder was?
Ja, der Pilot, genau.
Ja, oder? Den kannte ich nicht.
Ja, der Pilot, der Blaue.
Lass mich raten, hat was mit Clone Wars zu tun oder einer dieser animierten Serien, die außer dir kein Mensch versteht und keiner geguckt hat.
Ach so, ja. nämlich aus Rebels.
Sepp
Aurelius aus Star Wars Rebels. Da ein absolut, so ein geiler Charakter. Auch der ist jetzt mal in echt zu sehen und oh mein Gott, ich habe mich so gefreut, weil die Rolle ist einfach auch so cool. Man versteht nicht so ganz, was er da tut, glaube ich. Da hat mir auch so ein bisschen der Kontext gefehlt, dass er da so den Piloten macht. Aber einfach richtig gut. Gespielt von Steven Blum. Einfach extrem cool. Übrigens, Martin Scorsese spielt auch mit.
Hä? Wen hat denn der gespielt?
Ja, aber er spielt auf jeden Fall mit. Kam auch irgendwann mal. Jonathan Coyne. ist der Hauptbösewicht, um das auch noch zu nennen. Und
Hugo Durant hat er gespielt, aber nur Synchronisation.
Ja. Und dann ganz wichtig, Jeremy Allen White, der spielt nämlich Rotter the Hutt. Und Rotter the Hutt ist der Sohn von Jabba.
Hugo Durant ist quasi der in dieser Imbisswagen,
Imbissbude. Cool.
Wo er diese Infos da gebraucht hat. Das war Hugo Durant. Okay.
Ja, jedenfalls Mando macht sich auf, also den Jin Jarden macht sich auf, den ausfindig zu machen, um eben die Infos zu bekommen und macht ihn auch ausfindig auf einem Planeten, der richtig geil Cyberpunk-mäßig unterwegs ist, wo dann auch das Mando-Theme so im Synthesizer-Style ist und alles und es wird eine ultra schöne Atmosphäre dabei geschaffen, die den einen oder anderen so richtig abgeholt hat.
Ja. Ich habe erst gedacht, ja, wir müssen da auf diesen Mond fliegen, weißt du, und dachte ich so, ja, Mond, weißt du, da siehst du so wahrscheinlich alles grau und grau, da steht irgendwie so ein Haus und weißt du, so dieses Westernmäßige, was bei der Serie häufig war, wo dann immer so ein Haus irgendwo nirgendwo, und dann kommen die da runter, ey, da ist das so eine Blade Runner-eske Cyberpunk-Stadt, wo der Soundtrack von Ludwig Göransson einsetzt, boah, das hat mich so überrascht in positiver Hinsicht. Das hätte ich nicht gedacht, weil die haben gesagt, sie fliegen auf einen Mond. Also seit wann ist denn auf dem Mond sowas los? Ey, ist total krass. Hätte ich nicht erwartet. Das war ein großer What the fuck-Moment.
Ja, und deswegen ganz cool. Und dort treffen sie dann eben, Rotter hat auch. Aber es ist alles so ein bisschen anders, als man denkt. Und es ist dann alles so ein bisschen anders auch verknüpft, als man denkt. Und wer weiß, dass man Hutten nicht unbedingt trauen soll, der weiß auch, in was da sich so reinrutscht und was sich da alles so dann entwickelt. Weil jetzt möchte ich nämlich an der Stelle rausgehen aus dem Erzählen, weil sonst wird es wahrscheinlich ein wenig zu viel von der Story erzählt.
Was sich aber anscheinend auch Jahre später noch nicht rumgesprochen hat, dass die Hutten gerne Falltüren nutzen.
Ja, ja. Seltsam, ne? Sehr seltsam. Jedenfalls ist es unglaublich schön gewesen. Ich kann es wirklich so nur zusammenfassen. Wer die Serie geliebt hat, wird diesen Film auf jeden Fall lieben, weil im Grunde ist es eine XXXL-Folge oder eine ganze Storyline von Mando oder eine ganze Staffel an einem Film, der viele Charaktere mit reinbringt nochmal. Also gerade Sepp, der Sigourney Weaver einen Platz macht mit Ward und Sigourney Weaver im einen X-Flügler zu sehen, im X-Wing zu sehen. Nimm das, Alien. Ich fand's großartig. Die Situationskomik, großartig. Die Gefährten von Grogu und das sind diese kleinen Reparaturmenschen. Du erinnerst dich?
Ja, ich weiß. Haben die Namen? Ja, und, die, ne?
Ja, klar haben die Namen. Ja. Die muss ich auch selber kurz rausgucken. Weil die haben wir ja auch schon in Star Wars Filmen gesehen. Da waren sie ja dabei. Ja, genau. Also
ist egal. Diese
kleinen Reparaturdinger, ich habe den Namen
leider vergessen. Kannst du vielleicht mal nachgucken, wenn ich was sage.
Ja. Und es ist so gut einfach, wie da Situationskomik entsteht. Es gibt in dem Film eine ganze Episode, einen ganzen Dingsen, wo, glaube ich, eine halbe Stunde nicht wirklich gesprochen wird. Oder 20 Minuten, ja. 20 Minuten, 30 Minuten überhaupt nicht gesprochen wird. Und das ist so gut. Also ich fand das so, so passend für dieses Setting, für das alles drumherum. Und trotzdem bietet das auch da wieder unglaublich viel Humor mit rein, unglaublich schöne, witzige Szenen, die da auftreten, die da passieren, die da sind. Herzliche Szenen und immer auch diese Zerrissenheit mit, ja, ich werde nicht ewig leben und ich werde nicht älter werden als der Kleine und der Kleine muss irgendwann selber sein. Es gibt so viele schöne, starke Szenen, es gibt so viele klassische Star Wars Momente eigentlich einfach auch. Es macht so Spaß. Die Schnitte sind wie in Star Wars, die Szenen, das Setting, alles. Es ist, also für Nostalgiker ist was geboten. Hier mit Fabi, der neben mir saß, der meinte auch so, Alter, das Viech an der Wand. Ja, da hing ein Nexu-Kopf an der Wand. Das wird jetzt dir wahrscheinlich auch nicht so viel sagen. Aber vielleicht erinnerst du dich an den Kampf in der Arena in Episode 2, müsste das gewesen sein, Episode 2 oder 3, wo Padme da auch so leicht bekleidet und überhaupt nicht dreckig wird in dieser Sandarena, wo gekämpft wird gegen die Viecher. Ja, erinnerst du dich so grob?
Dunkel, ja. Weil ich, ja, glaube ich, die Episode 1 bis 3 nur einmal gesehen.
ja, und sind nicht, das ist halt ein Nexu-Viech. Und wir haben ja auch so Star Wars-Brettspiele auch schon gespielt und da kommen halt die nächsten Nexus auch vor. Und wir so, Nexu, es sind einfach so viele auch versteckte, so Hidden Gems mit drin und Sachen, was für mich als Star Wars Fan sagt, hey, ich möchte diesen Film auf jeden Fall noch ein zweites und auch drittes Mal sehen, weil ich zum einen einfach die Geschichte cool fand. Ich habe ja auch die ganze Serie zweimal schon geschaut, weil ich die Geschichte cool fand. Ich fand die Umsetzung cool, das ganze Setting cool. Mir hat es total Spaß gemacht. Also ich bin da wahrscheinlich aber auch halt wieder, ne, weil als Star Wars Liebhaber so ein bisschen gefangen. Klar gibt's Kritikpunkte, klar ist manchmal so ein bisschen Sachen was unlogisch, aber ich hatte so viel Spaß in diesem Film, der so unglaublich schnell rumging. Man rutscht da durch diese 2 Stunden, wie, also als ob es gar nichts ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Erik, aber ich habe wirklich die Zeit auch teilweise kurzzeitig vergessen, weil es so Spaß gemacht hat und es einfach so schön gedreht ist. Also Jon Favreau hat eine Star Wars Liebe, der weiß, was die Leute wollen und ich finde, das haben sie absolut großartig umgesetzt und es hält so viele Möglichkeiten nach diesem Film, so viele Möglichkeiten offen, in welche Richtung es weitergeht, in nochmal eine Staffel Mando, in nochmal einen Film, in nochmal irgendwas anderes, in irgendwelche Cameos. Ich rechne ja damit, dass es irgendwo bei Ahsoka Tano noch was kommt mit dem Mando und alles. Du hast alle Möglichkeiten immer noch, du hast neue Verbündete geschaffen, du hast neue Richtungen ausgelegt, neue kleine Pfade ausgelegt, ohne irgendwie alten Filmen oder alten Sachen ans Bein zu pissen oder zu sagen, so, ja, guck mal, das erscheint dadurch ganz unlogisch, sondern es passt in dieses Gesamtkonstrukt wunderbar rein. Es ist so für mich ein unglaublich schönes weiteres Puzzleteil, dass die Geschichte von den beiden, diese ungewöhnliche Freundschaft, diese ungewöhnliche Beziehung, die, wenn man weiß, wie Mandalorianer drauf sind und alles, was wir auch schon gesehen haben, wenn man weiß, wie und was, das macht es einfach besonders. Und das auch wieder die vielleicht Mini-Message, vielleicht überinterpretiere ich da auch was, aber der dann einfach sagt so, hey, trotz allem, egal wie verschieden wir dann manchmal teilweise sind, man passt dann doch gegenseitig auf sich auf oder unterstützt sich dann auch gegenseitig und was weiß ich was. Und das bringt Star Wars in ganz vielen Situationen immer wieder aufs Neue, Mandalorian und Grogu auf eine ganz tolle Star Wars-Ebene. Endlich wieder ein Star Wars-Film, bitte. Bitte macht ruhig wegen mir weiter so extrem coole Serien, wie eben The Mandalorian auch eine ist, immer noch, oder Andor und was weiß ich was, macht das, aber guckt auch, dass ihr die Leute im Kino bedient, weil damit kriegt ihr die. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ganz arg viele einfach nur reingehen, weil sie Grogu sehen wollen. Und ich kann euch sagen, ihr werdet Grogu richtig viel Grogu bekommen und richtig cool Grogu bekommen und richtig liebenswert Grogu bekommen. So. Ich möchte ihn nochmal sehen. Also, guck mal, ich habe nächste Woche Ferien, mal gucken.
Ach so, gehst nochmal ins
Kino. Wie ging es dir denn, lieber Erik?
Ich mochte den Film auch sehr. Also ich mag ja sowieso Star Wars im Kino. Das macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Ich habe gerade geguckt, Mandalorian in Grogu liegt bis jetzt voraussichtlich bei den ersten 4 Tagen bei 90 Millionen ja, in der USA. Also ist noch nicht weltweit. Ja, mal gucken, wie es sich dann so einspielt. Es sieht ja ganz gut aus. Weiß jetzt nicht, wie viel er gekostet hat. Aber hat auf jeden Fall ja richtig viel Laune und viel Spaß gemacht, der Film. Wie gesagt, diese What-the-fuck-Momente, die ich da hatte, auch das dann so zum Beispiel, man kennt ja aus Episode 4 diese ganzen Figuren auf dem Schachbrett, die da so auftauchen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber damit hat es auch ein bisschen was. Und dann gibt es ja auch welche so Bösewichte, die dann hier plötzlich verschwinden. Also da ist auch noch ein bisschen was offen für nächstes Mal, für einen weiteren Film oder in der Serie.
Stimmt, den haben wir jetzt doch gar, den haben wir gar nicht erwähnt. Mensch, weißt du, wer der Bösewicht war? Der andere Kopfgeldjäger.
Kopfgeldjäger, den hat man, glaube ich, bei Ahsoka schon mal gesehen, oder? War der da drin oder irgendwo kenne ich den?
Es war Cad Bane. Es muss Cad Bane gewesen sein.
Mit dem bösen Hund.
und also das so geil.
Ja, es ist natürlich, ich habe jetzt schon einige Sachen gelesen. Es gibt natürlich, sobald wie irgendwas ein neuer Film, der ein bisschen Aufmerksamkeit hat in der breiten Masse, gibt es natürlich gleich wieder unheimlich viele, die dann meinen, sie müssen da auf YouTube oder sowas irgendwelche Dinger machen, okay, wo sie einfach nur abranten, sinnlos. Also ich habe da manche von denen mir mal angeschaut, wo ich dann gemerkt habe, der oder die hat den Film doch gar nicht gesehen, oder? Also da kamen ja Sachen drin vor, also ja einfach nur ranten, um des Rantens willen, um Klicks und so zu bekommen, habe ich dann noch teilweise mal kommentiert, solche Sachen. Weil das ist ja wohl, also einfach nur irgendwas schlecht reden. Also man hat drunter gesehen, dann die ganzen Kommentare von den Leuten, die es tatsächlich gesehen haben, die dann geschrieben haben, so ey, ich hab den gerade gesehen, ich fand den super, ich weiß nicht, was du da hast. Und ja, genauso ging es mir dann halt auch. Ich fand ihn halt auch richtig gut. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie den, in Anführungszeichen, mit den großen Star Wars Filmen aus dem Kanon, aus dem, ja, wo es um die große Geschichte geht, mit dem Imperium und mit dem, ja, sagen wir so, mit dem ganzen Weltall, die Geschichte, die da dranhängt, sondern hier ist halt wirklich runtergebrochen auf die einzelne Person, nämlich hier auf den Mandalorianer, der als Kopfgeldjäger unterwegs ist und eben dieses, in Anführungszeichen, Baby dabei hat. Und das ist dann halt diese Aufträge, die er dann halt erfüllt aus der Serie und die halt in diesem Universum spielt. Und das muss man halt einfach auch wissen, wenn man da reingeht. Es ist jetzt nicht hier mit Luke und mit sonst was und mit Lichtschwertern und dies und das und jenes, sondern es ist halt eine Geschichte, die in diesem Universum spielt, die auch verdammt gut ist. Und wenn einem dass Star Wars irgendwie liegt, dann sollte man sich das mal anschauen. Es hat ja, ich habe auch irgendwo ein Zitat gelesen, es gibt nichts, was Star Wars Fans so sehr hassen wie Star Wars. So, das ist natürlich hier auch irgendwie der Fall dann. Also man kann ja unheimlich schön, obwohl mittlerweile gibt es ja auch mehr. Es war ja mal eine Zeit lang, als es hier mit Star Trek und Star Wars so ein bisschen der Beef war, wo es dann hieß, ja, Star Trek, da gibt es ja immer noch neue Sachen, neue Episoden von der Serie, neue Serien, Deep Space Nine und TNG und was nicht alles. Und Star Wars war da irgendwie stuck bei 3 Filmen, ja. Und dann ging es ja dann los mit den zusätzlichen 3 Filmen und nochmal 3 Filme und Serien und jetzt alles, ja. Jetzt lebt das Universum ja doch noch ein ganzes Stück weiter. Und ja, also ich fand's, so. Ich habe eine Zeit lang gedacht, so mit dem Hut und so, dass es ein bisschen Quatsch ist, mit diesem, wo sie ihn dann ausfindig machen und wo der dann so.
Fand ich geil. So fand ich einfach nur
trainiert
geil.
Trainiert und so. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich so richtig schön oldschool und auch die ganzen. Ja. Figuren, was du schon erzählt hast, die kleinen Reparaturfiguren und.
So, jetzt muss ich ganz kurz einhaken nochmal. Die kleinen Reparaturleute. So, die Reparaturleute sind Ancelaner. Ancelaner und der bekannteste davon ist Babu Frick.
Ja, kennt
ihn
nicht.
Und die, wo jetzt. Babu Frick kennst du. Babu Frick ist nämlich, den hat nämlich Grogu schon mal gedrückt. Du erinnerst dich? Die bekanntesten davon sind Bai, Klang und Keto. Und die waren jetzt, glaube ich, die waren dabei. Und die als Crew einfach großartig, mit sie in ihrem kleinen Raumschiff rumfliegen. einfach unfassbar geil. Und das andere muss ich ganz kurz zurücknehmen. Es war doch nicht Cat Bane, weil Cat Bane, ich habe noch überlegt, der ist nämlich doch, Cat Bane ist gestorben im Book of Boba Fett. Oh Gott, Spoiler, tut mir leid. Der jetzige Kopfgeldjäger ist Embo. Der allerdings auch in aus der gleichen Richtung da kommt. Also auch ein
Legendo.
Kyozo. Nee, Embo. Embo. Embo.
Ja, ich hab's schon Legendo. Verstanden.
Embo. Sprich mir nach, Erich. Embo.
Legembo.
Ja. Ich weiß schon. Deswegen, sorry, wenn ich da gerade was Quatsch erzählt habe, aber es ist diese Richtung, diese Art von Charakteren. Und ich fand den auch großartig, weil auch da, der kam einfach ohne Text aus. Und der hat ohne Text funktioniert. Und der hat ohne Text gewirkt. Und einfach stark. Ich habe so Bock gehabt. Und nochmal, ich möchte ihn nochmal sehen. Und ich gucke, ob ich nächste Woche nochmal reingehe.
Vielleicht kann man irgendwie einen Screener kriegen. Dann kannst du den Sound
mal gucken. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ja.
Stimmt, ist schwierig. Aber naja, mal schauen. Nee, also das war schon überraschend gut. Also wir hatten es ja in OV, das verfängt ja bei mir auch immer noch mal ein bisschen mehr, wenn ich die Originalstimmen höre und hier die Originalstimme von Jeremy Allen White zu hören, das war schon gut, der bei The Bear ja die Hauptrolle spielt und ja auch Pedro Pascal und die anderen waren manchmal schwierig hier, die Ancelianer da, weil die haben auch Englisch gesprochen, aber so
Big piepsig Pipe,
da, habe ich kaum was verstanden manchmal.
Big Pipe, ha? Huh?
Das habe ich verstanden.
So gut, so schön. Und das meine ich mit dieser unglaublichen Situationskomik, die immer wieder aufgeblitzt ist. Ah, herrlich.
Ja, eklige Tiere herrlich. Teilweise auch und sehr viele auch so handgemachte Action, würde ich sagen. CGI ist natürlich auch dabei. Ja, es ist ein ziemlich guter Star Wars Film mit dem Mandalorianer, halt nicht in dem großen Kanon. Also wer das erwartet, ist hier ein bisschen falsch. Wer sich wundert, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Was macht der hier? Wer ist das? Wer ist der Yoda da? Warum ist der so klein? Oder so. Also wer die Serie nicht kennt, für den oder die wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Wer nur den großen Kanon kennt, dann vielleicht einfach mal vorher kurz informieren und vielleicht mal ein bisschen was schauen von der Serie. Die gibt es auf Disney Plus. Und dann kann man eigentlich mit dem Film sehr, sehr gut viben, finde ich. Dann ja.
Ja,
deswegen, großartig. Ich gebe 8 von 10.
Ich gebe 9 von 10.
Okay.
Einfach ganz stark. Leute, guckt euch diesen Film an, macht so Spaß. Auch das drüber reden hat mir nochmal Spaß gemacht. Also ich habe gestern mit Kate drüber gesprochen. Die war ja gestern drin. Die kam auch zurück. Die hat während der Heimfahrt nichts geschrieben, wie es war, sondern die kam einfach nur zurück und hat auch gemeint, oh, nochmal. Also so toll, so verschiedene Ebenen auch. Und wer Grogu mag, wird diesen Film liegen. Deswegen...
So ja, gut. Grogu hat hier auch echt starke Szenen.
Ja.
Dunk, dunk, sag ich nur.
Ja, dunk,
Dunk. Ja. Sehr schön. Ja, da könnt ihr dann auch drüber lachen, wenn ihr den Film gesehen habt. Geht da rein in den Film. Star Wars gehört ins Kino. Gerade so die Weltraumszenen, da sind ein paar schöne Szenen drin, wo ich mir auch durchaus denken kann, dass die in 3D richtig geil sind, denn der Film läuft hauptsächlich in 3D, was sie natürlich auch ein bisschen teurer macht. Wir haben extra in 2D geschaut, weil wir 3D nicht unbedingt sehen wollen. Und ich könnte mir auch durchaus denken, dass er in einigen Szenen sehr, sehr gut funktioniert in 3D. Gerade wenn dann so, wenn man vorne drin sitzt im Cockpit und er geht dann so auf Lichtgeschwindigkeit und die Sterne ziehen dann so an einem vorbei und so. Können wir schon denken, dass das gut funktioniert in 3D. Also wenn ihr den nur in 3D erwischt, dann freut euch trotzdem und habt viel Spaß bei dem Film. Empfehlung von uns.
Und auf jeden Fall.
Wir schauen mal, was Neues anläuft und was in den Kinocharts vertreten ist.
Kinocharts und Neustarts.
So, in den Charts. Ich mache noch kurz hier bei unserem Dokument, haben wir die 1 bis 5, aber ich habe ja einen Blog-Eintrag alles, die 10. Da ist auf 10 der Wunderweltenbaum, Platz 9 der Astronaut, Project Hail Mary, Platz 8 immer noch meine Freundin Conny, Abenteuer mit Kranich Klaus, die 7 ist Mortal Kombat 2, hochgegangen von der 10 war es glaube ich letzte Woche, ein Münchner im Himmel, der Tod ist erst der Anfang. Und was ist auf der 5, Chris?
Auf Platz 5 ist der Super Mario Galaxy Film.
Platz 4, Empfehlung von uns, habt ihr letzte Woche hier im Kinocast gehört, Nürnberg, der Film.
Auf Platz 3, Glenkill, das ist der mit den Schafen, der soll echt gut sein.
Ja, habe ich auch gehört. Muss man vielleicht auch mal einen Blick reinwerfen. Platz 2, Michael, hält sich auch gut.
Und Platz 1 immer noch, der Teufel trägt nämlich immer noch Prada 2.
Ich bin gespannt, wie es nächste Woche aussieht.
Ja, dann, das kann ich dir sagen.
Dann, na. Ich
auf Platz 1 ist DFB-Pokalfinale, Titelverteidigung VfB Stuttgart gegen.
Ich habe die Einspielergebnisse von Teufel trägt Prada, die sind immer noch sehr, sehr, sehr gut. Also ja. Da muss Star Wars erstmal ran. Das wird schwierig. Na, schauen wir mal. Es laufen ja auch noch neue Filme an. Zum Beispiel Passenger, ein Horrorfilm von André Ovredal über ein Paar, dessen Vanlife Abenteuer zum Albtraum wird. In dem Trailer sieht man wieder ja irgendwie rumfahren und dann irgend so einen Anhalter mitnehmen.
Per Anhalter durch die Galaxis. Nein? Nicht? Okay. Dann Ticket ins Leben. Eine französische Komödie über einen älteren Chansonsänger und einen blühenden Fan.
Ist das nicht eher ein glühender Fan? Als ein blühender Fan. Hm. Na, Kino.de, die Zusammenfassung. Auch in der Sneak Preview hatten wir den Film Solo Mio mit Kevin James, der am Altar verlassen wird und trotzdem seine geplante Hochzeitsrundreise durch Italien antritt.
Ein, wie ich immer noch finde, sehr angenehm zu schauender Film. Liebesfilmchen, der keinem weh tut. Und dann einer der Filme, der aktuell auf dem Weg ist, jetzt schon die Sneak des Jahres zu werden. Verflucht normal. Der Biopic über den britischen Aktivisten John Davidson, dessen Leben durch das Tourette-Syndrom verändert wird.
Sehr, sehr guter Film. Schaut,
ja.
Guckt mal, dass ihr den irgendwo in OV erwischen könnt, mit Untertiteln am besten, weil der ist richtig gut. Im Original heißt der I swear, also ich fluche. So, dann war es das mit den Neustarts. Startet gar nicht so viel, weil ich glaube, gegen Star Wars möchte kaum jemand irgendwie seinen Film entgegensetzen. Und warte mal, ich hatte noch Kino-News gehabt. Ich wollte euch noch darauf hinweisen, dass es jetzt dieses Kino, wie heißt das, wo man die Stempel sammelt? Kino-Freunde-Pass, genau.
Ja.
Kino-Freunde-Pass. Wenn ihr ins Kino geht, könnt ihr bis zum Sonntag, den 29. Juni 2026, euch an der Kasse direkt so ein kleines Kärtchen holen. Da sind drei Stempelfelder drauf und wenn ihr dreimal geht, was gibt's dann? Einmal kostenlos oder wie?
Also, wer bis zum 29.
nehmen Sie die Auslage,
Juni den Kinobesuch einer Vorstellung mit mindestens drei Personen.
Genau, eine kostenlose Karte.
Vorstellungsbesuch, einen Stempel auf seinen persönlichen Kinofreundepass.
Genau.
Genau.
Nach drei Stempel,
eine Freikarte.
Also geht viel schneller als beim Friseur oder bei unserem Bäcker. Da du brauchst du viel mehr Stempel.
Kostenlosen Haarschnitt, wenn du mit drei Leuten kommst.
Wieso mit drei Leuten?
Ja, du kriegst dann den Stempel auch noch, wenn du mit drei Leuten kommst, als zu dritt seid.
Ach so. Kann man nicht mehr machen. Aber wir sind ja eh immer mehr, deswegen spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Also wenn wir in das Sneak gehen oder wir haben ja jetzt schon zwei Stempel diese Woche gesammelt, nämlich einmal von der Sneak und einmal von Mandalorian. Und jetzt brauche ich nur noch nächste Woche und dann habe ich schon alle drei. Und dann kann ich einmal kostenlos ins Kino. Sehr schön. Also nutzt das, gerade wenn ihr vielleicht in die Sneak geht, dann wartet vielleicht mal draußen vorm Eingang, falls ihr alleine geht und geht mit irgendwelchen anderen rein und sagt, das sind meine Freunde. Kriegt das schon hin. Oder werdet Freunde, genau.
Ja, Kino verbindet.
Findet neue Freunde. Ja. Und jetzt gehen wir aber rüber in den Serienbereich. Da geht es auch um Freundschaft.
Serien.
Ja.
Ja. Leg mal Scrubs. Los. Scrubs.
Ja, der Reboot, der erste Teil der Reboot ist rum. Es wurde zum Glück eine Fortsetzung schon angekündigt und die soll dieses Jahr noch kommen. Und ich muss sagen, ich liebe alles daran. Ich habe das mit so viel Begeisterung gesehen. Es ist ja ganz arg oft, dass irgendwelche Reboots ganz gewaltig in die Hose gehen. Und wir haben ja auch hier, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil wir es schon mal angeteasert hatten. Jetzt ist die erste Staffel durch und es ist einfach von vorne bis hinten richtig, richtig gut. Auch in der letzten Folge nochmal. Ich habe letzte Woche, habe ich letzte Woche gesagt, dass ich kurz vorm Heulen war, was mich echt erwischt hat. Diese Woche war es dann so dieses, okay, der erste Schock ist mehr oder weniger verdaut. Dafür so schöne alte Bekannte nochmal zu sehen. Ey, es ist einfach großartig. Es ist wirklich Scrubs fortgesetzt, wie es fortgesetzt hätte werden sollen, schon immer. Die eine Staffel, über die hüllen wir ein wenig den Mantel des Schweigens, die halt nicht so geil war. Und es macht so Spaß, es macht so Laune, es ist so vieles offen, es ist so herzlich, es ist wahrscheinlich auch medizinisch wieder so unfassbar korrekt alles.
Oh, ich habe The Pit gesehen, das war ja absolut korrekt, aber...
ja, aber trotzdem. Aber,
hier bin ich mir nicht so sicher.
Doch, dann recherchiere mal darüber, wie das tatsächlich ist mit Scrubs und allem. Weil Scrubs hat ja auch Grey's Anatomy und solche Arztserien locker in die Tasche gesteckt mit Richtigkeiten. Und es ist halt doch nicht alles Lupus, ne? Ich bin super froh, dass es nochmal weitergeht, weil so kann es wirklich auch weitergehen. Die Serie ist mit Liebe gemacht, die ist mit Hirn gemacht, die ist in genauso mit Scrubs gemacht, wie es Scrubs einfach war, wie man, wenn man es liebt, hat lieben gelernt hat. Und es macht so Spaß. Es ist so, so toll. Deswegen, ich bin froh, dass es das Reboot gab. Ich bin froh, wie es geworden ist drum. Ich bin sehr dankbar tatsächlich auch, wie es gemacht wurde. Und ich freue mich auf weitere Folgen, die sich für absolut lohnen. Es ist einfach... Die Geschichte von JD und Turk ist noch nicht zu Ende erzählt.
Manchmal ist man doch überrascht, dass so ein Reboot doch funktioniert, ne? Weil eigentlich.
Ja, aber nicht jedes funktioniert.
Ja, eben. Eigentlich ist eher so das Gesetz, dass es sowas nicht funktioniert. Aber hier, dann hast du immer wieder sowas, was unglaublich gut funktioniert. Und man denkt sich, boah, warum kriegen das die anderen nicht hin, ne? Die einfach. Wenn du schon weißt, was die eigentliche Serie ausgemacht hat und dann einfach mal das ähnlich umzusetzen, aber hier wird so ziemlich alles richtig gemacht, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, mir fehlt da noch einiges bis zum Staffelfinale, richtig gut.
Ja, aber glaub mir, das wirst du in einem Rutsch durchgucken, wenn du mal anfängst und so richtig drin bist. Ist
ja, ne, ich habe ja angefangen gehabt, wo jede Woche nur eine Folge kam. Und dann habe ich irgendwie bei Folge 4 erstmal aufgehört und da erstmal andere Sachen geschaut. Und jetzt kann ich ja mal in einem Rutsch dann durchschauen, den Rest noch.
Ja, ist einfach geil.
Das war's von dir zu dem, oder?
Das war's, guck's an.
Also, ja, wie gesagt, guck's einfach an. Ich habe dir das zuerst empfohlen, wenn du dich mal erinnern magst.
Nein, ich habe zuerst gesagt, oh mein Gott, es gibt ein Reboot, hallo? Ich war ja schon so,
Ich habe dir den Link geschickt zu Disney Plus, wo es das gab am Anfang. Ja. Ich guck's auf jeden Fall. Klar, gefällt mir auch total gut. Also ich finde es richtig gut. Es gibt ja so andere Reboots, wenn ich da überlege. Ich habe damals Sex in the City geschaut, ja, Schande über mich, ich habe es aber geguckt, ich mochte es auch. Und dann dieses Reboot, dieses It's Not just like That, that oder wie heißt das? Irgend sowas. Ja. Ah, ich weiß nicht, es war zwar schön, die Personen alle wiederzusehen, waren aber auch nicht alle dabei und es war auch irgendwie, die Zeit war irgendwie vorbei von damals. Und ja, mal sehen, es gibt ja auch noch diverse andere Reboots und ach ja, na mal gucken. Aber das gucke ich auf jeden Fall. Und was ich geschaut habe letztens, was mir auf Netflix empfohlen wurde, war The Crash. Deutscher Zusatztitel, wenn junge Liebe toxisch wird. Das ist eine Dokumentation. Und zwar geht es darum, ein Auto ist mit sehr hoher Geschwindigkeit in den USA gegen ein Gebäude gefahren. Die Frau, die Fahrerin, damals 17 Jahre, die dürfen ja in den USA schon ab 16 fahren, ne? Hat schwer verletzt überlebt. Die beiden anderen im Auto, auf dem Beifahrersitz, ihr Freund und auf dem Rücksitz der beste Kumpel von denen, die haben nicht überlebt. Und jetzt wird halt dann nach und nach, also wird dann auch so zum Beispiel das Handy nachgeschaut, was sie alles so gemacht hat, weil die haben immer nur, wenn sie gepostet haben, irgendwo war immer so heile Welt und man blickt dann so langsam hinter die Fassade, die da aufgebaut wurde. Und das ist alles komischerweise, also ich nehme mal an, ich bin mir nicht sicher, ich nehme es an, dass die wirklich ihre Story verkauft haben, dass sie gesagt haben, okay, die für die Dokumentation darf alles genutzt werden, weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass wirklich alles, auch so private Aufnahmen von ihrem Handy und so, alles hier in der Dokumentation gezeigt wird, auch Sprachnachrichten abgespielt werden, alles in echt und auch die echten Personen hier zu Wort kommen, die Originalaufnahmen, die in der Gerichtsverhandlung gezeigt wurden von dem Unfall, von den Traffic-Kameras und sowas. Also es ist schon echt, und das ist so schockierend, was da passiert ist und man, ja, dieses True Crime, diese True Crime Doku geht halt in die Richtung, hat sie das mit Absicht gemacht, den Unfall vielleicht? Hat sie billigend in Kauf genommen, dass sie auch dabei stirbt oder war da irgendwas anderes? Und ja, ich kann es nur nahelegen, es ist wirklich eine sehr gut gemachte Dokumentation, die wirklich alles Mögliche zeigt, auch von der Gerichtsverhandlung zeigt. Da wurde halt auch unter Ausschluss von den Geschworenen, aber trotzdem Kameras waren erlaubt im Gerichtssaal, werden Aufnahmen gezeigt und das ist einfach echt heftig, was da passiert ist und die Ermittlungen sind ziemlich interessant dargestellt, wie da vorgegangen wird und alles. Also kann man sich auf Netflix anschauen, ist auch klar, glaube ich, gerade weltweit, ich gucke mal ganz kurz, ja, weltweit Platz 1 bei den Movies, also es zählt mit als Movie, als Film auf Netflix am 23. Mai, Tag der Aufnahme. Platz 2 ist dieses Swapped, was ich letzte Woche besprochen hatte. Ja, also eine interessante Doku, True Crime Doku oder auch nicht Crime Doku, Unfall Doku und ja, ruhig mal anschauen, ist echt heftig. Kleine Empfehlung von mir und das war's dann auch von meiner Seite zur heutigen Sendung.
Danke, Erik.
Dann sehen wir uns am Montag in der Sneak Preview. Wir schauen mal, wie das heute Abend so läuft, ob wir dann happy sind oder nicht.
Ach du, nichts zu verlieren, das ist doch schön.
Was hattest du gesagt?
Wir können nur gewinnen. Wir haben ja nichts zu verlieren, wir können ja nur gewinnen, also von dem her.
Na, wir müssen die Titel verteidigen.
Ach.
Ha ja.
Und wenn nicht, so what, was passiert dann? Wir steigen nicht ab, wir spielen trotzdem weiter Champions League.
Wenigstens gewinnt es nicht irgend so eine komische Schießbude, die dann irgendwelches Energy-Getränk da reinfüllen.
Können reinfüllen, was sie wollen, ist mir dann wurscht. Aber ja.
Ja. Das na gut, also seht zu, dass ihr einen Sonnenschutz aufsetzt, wenn ihr rausgeht. Ist ganz schön warm geworden, aber schön. Ich mag das.
Ja, ich mag das
auch. Lieber zu warm als zu kalt. Ja. Dann hören wir uns schön nächste fixen. Woche in alter Frische wieder. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.